Track 17, der Musikpodcast, Feature 51 ist es, glaube ich, mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, weißt du, ob das stimmt?
Ich habe keine Ahnung.
49, weil es ist Feature 49, das wussten wir natürlich, es ist so lange her. Wir waren jetzt anderthalb Monate in unserer kleinen Mini-Winterpause seit unserem Überraschungs-Weihnachts-Song-Special und dem Feature zu den Alben des Jahres 2024, was sich irgendwie total weit weg anfühlt gerade. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie bist du ins Musikjahr 2025 gekommen?
Ja, nicht so gut, aber gut, das lag nicht an mir, also das lag am Output, aber vielleicht kommt dann noch der große Schwung, aber bis jetzt, ja, das letzte Jahr fühlt sich weit weg an, musikalisch, finde ich, weil das Jahr wirklich sehr gut war und ich jetzt schon eine gewisse Flaute im Januar gespürt habe, aber das ist ja auch im gewissen Rahmen normal, muss man auch sagen, ist jetzt nicht gerade der Monat, wo jetzt die großen Banger rauskommen irgendwie, ne?
Ja, Januar ist immer so ein bisschen tricky auf jeden Fall. Du hast dann noch so diese Platten, die irgendwelche Leute ohne Sinn und Verstand im Dezember noch rausbringen, also dementsprechend überhaupt keinen Platz mehr in den Jahreslisten irgendwie finden, die man sich dann so im Januar noch ein bisschen anhört. Aber ja, so viele Releases sind es dann ja gar nicht. Wir sind ja jetzt in zwei Wochen dann wieder da, beziehungsweise am 21. Februar erscheint ja die erste Review-Folge des Jahres und da kommen wir auf jeden Fall schon mal auf ein paar neue Platten, unter anderem das neue dritte Squid-Album werden wir da besprechen, aber das ist heute alles gar nicht Thema. Wir sind jetzt zurück im mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Track 17 Jahr, wenn man es denn so rechnen möchte. Begrüßen euch alle da draußen, die uns zuhört. Schön, dass ihr noch am Start seid. Wir sind es auf jeden Fall auch. Und wir haben uns gedacht, um ganz locker in dieses neue Podcast-Jahr reinzusteigen, machen wir einfach nochmal so eine Q&A-Frage-Antwort-Folge, wie wir sie vor einem Jahr gemacht haben, um uns noch ein bisschen besser musikalisch kennenzulernen, aber auch, dass das alles für unsere Zuhörerinnen ein bisschen besser funktioniert. Und wir hatten sowieso noch ein paar Fragen übrig, haben uns auch noch ein paar neue überlegt, also werden wahrscheinlich wieder nicht 17 beantworten, das halte ich völlig für utopisch hier. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Wir haben euch auch bei Instagram gefragt, haben da auch noch ein, zwei Fragen mit eingebaut. Und wir losen das hier alles so halb ein bisschen gleich aus, worüber wir sprechen und werden dann so in Kürze das Thema so ein bisschen abhandeln. Bevor wir das aber machen, möchte ich dich natürlich zum ersten Mal in diesem Jahr fragen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört Times They Are Changing von Bob Dylan. Das könnte vielleicht heute noch Thema werden, je nachdem, was für Fragen gelost werden, aber sagen wir so, ich bin nicht so ein großer Fan und habe gedacht, ich höre das Album trotzdem mal und jetzt bin ich immer noch nicht so ein großer Fan. Aber ja, das ist das Letzte, was ich gehört habe.
Ja, Bob Dylan, weil du dich auf den Film vorbereitet hast oder warum hast du ihn gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja so eine riesige Pipeline an Alben, die mich aus welchem Grund auch immer interessieren. Teilweise, weil es mich interessiert, teilweise aber auch aus so Kanon-Sicht, teilweise auch aus so archivarischer Sicht, weil ich habe so ein bisschen den Anspruch, dass ich halt irgendwie Genres verstehen will, Jahrzehnte verstehen will und dann habe ich das Gefühl, dann muss ich auch manche Alben gehört haben und dann darf ich die ja auch doof finden, aber ich muss sie halt gehört haben und deswegen höre ich hier und da immer mal wieder Bob Dylan und der hat auch ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen, aber das meiste schwierig für mich.
Ja, ich bin auch überhaupt kein Fan von ihm, beziehungsweise er interessiert mich wirklich so gar nicht. Was mich auch manchmal Anfang eines Musikjahres nicht so interessiert und das dockt ein bisschen an das an, worüber wir gerade kurz gesprochen haben, ist, dass man dann ja nochmal vielleicht Musik nochmal nachhört oder nachholt aus dem letzten Jahr. Das kann ja auch viele Gründe haben. Ich habe jetzt nochmal gehört und zwar sehr ausführlich und sehr fleißig Diamond Jubilee von Cindy Lee. Eines dieser doch sehr viel besprochenen Alben des letzten Jahres, weil das nun endlich erstmals auch physisch erhältlich glücklich ist, jetzt endlich mal Vinyl unterm Hintern bekommt. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Geschichte auch dieses Albums. Und bin da großer Fan von Cindy Lead, ein Projekt von Patrick Flegel, der der Band Woman vorstand und dieses Projekt Cindy Lee vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat und damit schon sehr, 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 sehr viel Tolles geleistet hat und hat jetzt im vergangenen Jahr ein Album herausgebracht, was irgendwie kein Interesse an all diesen Regeln hat, die man sich so gibt, also diese goldenen Regeln der Tracklänge, ne? Alles mal so schön irgendwie so 2 Minuten noch was, den Chorus mal direkt an den Anfang packen, eine Single-Release-Strategie, alles muss einfach verfügbar sein, sprich überall easy zu streamen etc. pp. Gibt's da alles nicht. Das Ding ist 2 Stunden lang, ist auch ein Doppelalbum, war auf keinem oder ist nach wie vor auf keinem Streamingdienst verfügbar. Gab es eigentlich nur auf YouTube oder auf so einer sehr ranzigen GeoCities-Webseite, die dafür gebastelt wurde, auf der so gelber Text über schwarzem Hintergrund läuft. Also alles extrem oldschool. Alles flimmert dir da vom Bildschirm entgegen und währenddessen hörst du da diese 2 Stunden Musik und ich finde das ganz großartig. Es sind 32 Songs und das ist eine Platte, die auch, ja, im Jahr 1 nach dem Hype, wenn man so möchte, eigentlich gar nichts von seiner so sehr liebevollen Euphorie verloren hat. Das ist so sehr so gospeliger Nebel Rock'n'Roll mit Falsettgesang. Du hast so sehr balladeske Gitarren, so Lo-Fi Girl Group 60s Smasher, die da zusammengebaut werden und so eine Art von Popmusik, die so den trockenen Staub von der Anlage runterpustet. Ich finde, das ist ein Album, in das man sich wunderbar reinlegen kann. Es ist ein bisschen wie ein Mixtape, eine Compilation zugleich. Manchmal leiert das so kitschig vor sich hin. Manchmal gibt es so sehr deprimierende Folkballaden, alles aber aus so einer Parallelwelt. Und das ist ein ganz tolles Album und ich finde es schön, dass das jetzt dann doch endlich nochmal auf Platte rauskam. Man kann es sich im Zweifel ja dann trotzdem auch über YouTube anhören oder irgendwo runterladen, wie auch immer man das gerne hätte. Aber ja, das ist so eine Platte, der ich im letzten Jahr doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte schenken soll, die jetzt auf jeden Fall wieder sehr, sehr bei mir gewinnt. Hast du die zufällig mal gehört?
Ich habe die nicht gehört, ich habe sie mitbekommen und ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat dann die Laufzeit doch abgeschreckt. Also ja, ich habe das noch auf meiner To-Do-Liste, aber ja, ich kenne sie vom Lesen, ich kenne das Cover, aber gehört habe ich sie nicht.
Ja, auf jeden Fall nochmal eine dringende Empfehlung an der Stelle. Also es lohnt sich wirklich, sich das einfach mal auch am Stück zu geben und dann einfach mal zu schauen, was davon hängen bleibt. Das ist eine wirklich tolle Platte. Und das wäre eigentlich auch eine schöne Frage ja gewesen. Gibt es ein Album aus dem letzten Jahr, was wir jetzt erst so richtig zu schätzen wissen? Ist es aber nicht. Haben wir nicht. Wir haben einige Fragen hier und da losen wir mal so ein bisschen durch und schauen mal, womit es losgeht. Das finde ich gut, weil wir haben über diese Frage nämlich vorhin im Vorgespräch, unser einstündiges Vorgespräch, was wir hatten, eigentlich auch schon mal so ein bisschen gesprochen. Das haben wir leider nicht aufgenommen. Tja, Melanie, das Schicksal möchte es so. Was war denn dein erster musikalischer Crush in deinem Leben? Lass uns doch mal darüber sprechen. Lass uns doch mal eine kleine Pyjama-Party hier veranstalten und über solche wichtigen Themen reden.
Das mein erster musikalischer Crush, da muss ich so ungefähr 13 gewesen sein, war Bela B. von den Ärzten, aber so vor 20 Jahren davor. Also es war so ein bisschen, ich hatte da so ein bisschen so ein
Verstehe.
So ein Zeitreise-Ding. Ja, so genau, so knapp Anfang der 90er vielleicht. Ja gut, das waren dann 10 Jahre vorher, stimmt. Ne? Aber ja, ich hatte so eine ganz spezielle Nische in dieser Diskografie, wo ich ihn dann ganz, ganz toll fand. Was natürlich dann trotzdem ulkig ist, weil als ich 13 war, war der 153 ungefähr, genau. Also ist irgendwie ganz, ganz ulkig, weil ich hatte dann wirklich, also ich habe das auch ganz ernst genommen, ne? Also es war für mich so der absolute Traummann. Ich finde das jetzt mittlerweile so ein bisschen peinlich, aber
och,
ja. Ich muss aber sagen, ich habe sehr viele Frauen in meinem Umfeld, die irgendwie was im weitesten Sinne mit Punk zu tun haben, sage ich mal, die den mal gut fanden. Also das ist schon, da bin ich nicht mit alleine. Ich glaube, was ich daran nur peinlich finde, ist, dass ich so den Rückspiegel von ihm quasi nur toll fand, aber nicht das Aktuelle. Das hat dann so ein bisschen eine gewisse Dissoziation zur Realität, aber ja. Das war so mein erster Crush. Wer war es denn bei dir? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, jein. Also auf jeden Fall finde ich es lustig, dass du da so ein bisschen auch in die Zukunft eigentlich schon direkt geschaut hast, ne? Das ist das, was viele ja dann gar nicht haben.
Oder?
Ja. Dass sie dann schon wissen, ja, wie sieht er denn jetzt aus in 20 Jahren? Wie sehr hängt denn der Bauch? Was ist denn da los?
Wahnsinn, ne?
Das ist ja vielleicht für den einen oder für die ein oder andere ja auch relevant. Man weiß es nicht. Ich muss sagen, Crush ist auf jeden Fall immer und ständig und überall, sowohl im echten Leben als auch in der Fiktion. Interessanterweise gefühlt relativ selten bei Musikerinnen dann selber. Ich weiß aber noch, wenn ich jetzt überhaupt mal von einem ganz frühen Crush erzähle, dann würde ich sagen, ich stand total auf Trixie von Chip und Chap, als du das noch kennst.
Wow.
Ja. Ich habe okay. immer gerne Chip und Chap geschaut, weil ich mich da so ein bisschen verknallt habe, weil die einfach total cool ist. Weil die kann Flugzeuge reparieren. War total cool. Cute und war sehr schlagfertig. Und das fand ich immer, das war eine gute Kombination. Also ja. Flugzeuge reparieren können und schlagfertig sein. Und dabei
süß aussehen. Ist natürlich eine hohe Messlatte dann an reale Frauen, wenn die das können müssen, um in dein Herz zu gelangen. Also dann, ja.
Ja, muss ich meine Freundin mal fragen, wie viele Flugzeuge die schon repariert hat. Es ist auch kein nachträglicher Dealbreaker oder so, aber es würde mich mal interessieren. Nein, ich glaube, musikalisch muss ich sagen, ich war einfach so ein gigantisch großer Aaliyah-Fan in meinem jungen Teenager-Alter, aber auch so Ende der 90er, vor den Teenager-Tagen und hatte da auf jeden Fall auch einen frühen musikalischen Crush, muss ich sagen, weil ich da auch einfach so drin war in dieser damaligen, so auch Late 90s R&B-Ästhetik und fand die Klamotten einfach super, fand sie auch irrsinnig cool einfach auf eine Art, hat einfach so tolle Musik gemacht und dann legt man sich gerne so in diesen Gedanken so rein, was alles so dazugehört und der würde ich auf jeden Fall ihr sonst meine Stimme geben. Also es Aaliyah und Trixie waren so Ende der 90er angesagt.
Ich glaube, das hört man ganz selten, diese Kombination, wenn man diese Frage stellen würde.
Ja, oder?
Also von daher.
Ja.
Aber absolut nachvollziehbar. Also jetzt, wo du es argumentiert hast, ja, kann ich beides nachvollziehen.
Ich finde, das ist eine sehr gute Frage zum Einstieg gewesen. Das wäre auch eine gute letzte Frage gewesen. Wir schauen einfach mal, was sonst noch hier so geht und was uns als nächstes ausgelost wird. Da habe ich nämlich hier eine Frage, welche KünstlerInnen, wir bleiben mal so ein bisschen in der Vergangenheit, welche KünstlerInnen aus unserer Jugend können wir heute nicht mehr hören? Das können wir auch auf Alben oder Platten übertragen. Welche Platten aus unserer Jugend können wir heute nicht mehr hören und warum? Was wäre das bei dir?
Das ist bei mir echt eine ganze Menge, muss ich sagen, weil ich hatte, und jetzt kommt halt gleich die nächste Peinlichkeit, ich hatte so eine Phase, wo ich diese ganze Emo-Welle mitgenommen habe. Also nicht so sehr optisch, aber musikalisch. Das kam auch durch einen Freund von mir in der Schulzeit, der das auch sehr viel gehört hat und von dem ich das dann bei ICQ geschickt bekommen habe oder wie man das früher so gemacht hat, der mir dann seine externe Festplatte in die Schule mitgebracht hat, ne, wo man dann alles dann am Nachmittag runtergeladen hat und am nächsten Tag hat man die Platte wieder zurückgegeben. Und da war sehr viel von diesem, ja, als im Rückspiegel betrachtet, würde man sagen, so der Zwischenbereich zwischen so Emo, Pop, Post-Hardcore. Und das kann ich ganz, ganz, ganz schlecht mittlerweile hören, obwohl ich das damals auch ernst genommen habe. Also ich fand das wirklich ganz große Klasse, diese Musik. Und wenn ich das jetzt höre, dann rollen sich mir teilweise wirklich die Fußnägel auf. Also ich kann, um jetzt auch mal einen Namen zu nennen, ich glaube, der wird dir wahrscheinlich nichts sagen, aber wer die Genres kennt, den wahrscheinlich schon, Silverstein, eine Band, die ich unglaublich geliebt habe. Und die haben dann in meinem Leben aber auch ein gewisses Comeback noch gemacht, weil ich kann die zwar nach wie vor überhaupt nicht hören, weil es einfach grauenhaft weinerliche Musik ist, aber ich habe die 2018 in Wien nochmal live gesehen, zum allerersten Mal sogar, im Rahmen von einem Festival und das war extrem gut. Also ich habe vorher gedacht, boah, die Musik ist so scheiße mittlerweile, ich kann das einfach nicht mehr ertragen und gut, aber angucken kann man sich das ja schon mal, wenn das so Helden der Jugend sind. Und die waren richtig, richtig gut. Also auf dem Album würde ich mir das nach wie vor nicht mehr unbedingt antun, aber live war das echt klasse. Aber ja, von daher diese ganze Emo-Schiene, das ist ganz schwierig für mich.
Ja, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich da nie so richtig drin war. Ich glaube, bei mir sind das so zwei Dinge, die zum einen mit den Leuten zu tun haben. Also es kann ja viele Gründe geben, warum man Dinge nicht mehr hört. Ich muss sagen, dass ich an sich erstmal relativ schmerzfrei bin und mich da eigentlich ganz gut drin baden kann an den Dingen, die ich auch früher gehört habe oder so. Aber zum Beispiel würde ich jetzt nicht mehr so richtig viel drauf kommen, keine Ahnung, was von R. Kelly oder so zu hören, auch wenn ich da viel fahre damals. Ne? Das wäre so eine Sache. Und eine andere Geschichte, die mit Erwachsenwerden zu tun hat, die liegt vielleicht im Humor so begründet. Und es gibt vielleicht Dinge, die man dann als früh Pubertierender wahnsinnig witzig findet, die aber eventuell damals schon nicht so ganz großartig gewesen sind und sich im Laufe der Zeit, die wirklich erst recht schlecht altern. Ich muss sagen, dass ich so auch Anfang der Nullerjahre so ein bisschen auch in diesem heranwachsenden Humor hängen geblieben bin, der sich musikalisch bei so Bands wie der Bloodhound Gang gezeigt hat. Und ich hatte mit roten Ohren habe ich, glaube ich, so als 9- oder als 10-Jähriger damals aus dem Magnus meines Vertrauens die Hooray for Boobies gekauft auf CD von der Bloodhound Gang und die rauf und runter gehört. Und das passt nicht mehr ins Konzept. Das schaffe ich nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Wenngleich ich sagen würde, dass in einem unbeobachteten Moment ich mir vorstellen könnte, nochmal zu The Bad Touch zu tanzen und ich befürchte, den Song immer noch auswendig zu können, muss ich sagen, das kriege ich irgendwie nicht mehr gebacken. Das hat sich für mich dann doch sehr deutlich erledigt und da zeigt sich dann vielleicht auch auf eine gute Art, dass sich die Zeit ein bisschen weiter dreht.
Ich muss sagen, ich bin total überrascht, dass die in deinem Leben mal eine Rolle gespielt haben. Einfach auch vom Sound. Also das hätte ich dir nicht zugetraut.
Das ist nett. Du, ich war auch großer The Offspring-Fan zu den Zeiten. Nein, gut, das war 7. Ja, also Pretty Fly for White Guy war für mich da war ich aber wirklich noch viel jünger. Das war der Sound of the Summer bei mir. Aber gleichzeitig mit Tupac oder so. Ich weiß noch, dass in dem Sommer irgendwie beides bei mir so extrem präsent war. 98 war das, glaube ich.
Ja, witzig. Ich habe ein Offspring-Tattoo. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht. Warum?
Siehst du mal, jetzt kommt's raus.
Ja, wir reden selten über Tätowierungen, ja.
Ja.
Ich habe keine einzige leider. Ja, also nein, ich meine.
Mach doch mal ein Offspring-Tattoo.
Ja. Ja, die Geschichte muss ich jetzt aber hören.
Das ist gar nicht so eine große Geschichte. Also es gibt ein Album von ihnen, das total unter dem Radar fliegt, komischerweise. Neon the Ombre heißt das. Da sind auch ein paar Hits drauf, aber jetzt nicht so diese Pretty Fly for White Guy Kragenweite, sag ich mal. Und ich habe mir das auf einem Klassenausflug in die Stadt mal in einem Karstadt gekauft, weil ich das so gefährlich fand. Da waren so ganz viele Totenköpfe drauf. Also ich war da auch so 13 oder 14, ne? Als ich gerade im BLAB verliebt war. Mir das dann wichtig, dass ich Totenköpfe auf den Albumcovern habe, dann habe ich mir das gekauft und das Album liebe ich wirklich immer noch heiß und innig und deswegen habe ich einen dieser Totenköpfe mir irgendwann tätowieren lassen, relativ klein, aber doch, genau.
Ja, guck mal, wie man hier auf solche Insider-Infos kommt, finde ich ja schon sehr beeindruckend, ja.
Ist der Wahnsinn, ja.
Aber guck mal, da docken wir nochmal an. Also Offspring zur Zeit von Pretty Fly for White Guy, da war ich aber auch wirklich, wie alt war ich da, weiß ich gar nicht. Wann war denn das? 97, 98?
Ja, so in dem Dreh, ja.
Ach Gott, ja, dann war ich irgendwie.
Tick später vielleicht sogar noch, ja.
Ja, 8, 9 oder 10 oder wie auch immer. Also, naja, egal, fand ich super. Aber ja, Bloodhound Gang irgendwie, es kommt auch darauf an, mit was man dann so konfrontiert wird, ne? Also im Fernsehen lief dann auch Jackass. Und ich finde das natürlich dann total lustig, was die da so machen. Und dann höre ich mir auch Musik an, die so dazu passt, zu dem, was die machen. Ja, obwohl ich halt parallel trotzdem auch schon teilweise ganz woanders war. Also obwohl sich da zu dem Zeitpunkt dann auch schon so die Liebe zu elektronischer Musik oder zu gutem Hip-Hop oder so Turntablism und sowas so richtig breit gemacht hat. Aber das, man denkt da ja sowieso nicht in diesen Kategorien, zum Glück dann auch später nicht in meinem Fall, aber das hat da so parallel existiert und dann fand ich, was soll ich sagen, fand ich die Bloodhound Gang total cool.
Aber damals auch schon, das finde ich nämlich interessant, dass du das damals, dass das okay war, dass das parallel existiert, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass ich mich so entscheiden muss, da kam dann Hip-Hop gerade und es war schon bei uns noch so, dass die Hip-Hop gehört haben, fanden dann Rockmusik im weitesten Sinne scheiße und umgekehrt auch. Das musste man dann blöd finden. Man musste sich so ein bisschen entscheiden. Und ich fand das nämlich auch schwierig, weil ich beides eigentlich mochte.
Hm. Nee, das war in meinem Fall nicht so. Ich war vielleicht auch nicht einfach so dieser Klickenmensch oder habe da so dann mit vielen Leuten oder so zu tun gehabt. Ich habe das eher so für mich selber verhandelt und da war eigentlich nur wichtig, dass da mir musikalisch Spaß entgegenschlägt, egal wie der ist oder so. Und
gut so.
Deswegen konnte auch dann Ende der 90er konnten eine Tribe Called Quest und Scatman John auch parallel existieren. Das war irgendwie okay. So, die nächste Frage, die uns hier ereilt, handelt vom Thema Konzeptalben. Und zwar fragen wir uns jetzt, was ist unser liebstes Konzeptalbum oder was halten wir allgemein von Konzeptalben? Interessiert uns das überhaupt? Ist uns das wichtig? Und wenn ja, bei welchen Platten ist das besonders gut gelungen? Fällt dir da direkt was ein?
Ja, also mir fällt direkt was ein. Für mich, jetzt wenn ich sagen müsste, das Beste, ja gut, vielleicht auch einfach, weil es das ist, was mir da als erstes in den Kopf schießt, ist Rise and Fall of Ziggy Stardust. Das ist für mich ein total geiles Album und dann mit dem Konzept drüber nochmal mehr. Aber ich muss gleichzeitig sagen, dass ich da jetzt nicht so Wert auf die Kategorie Konzeptalbum lege. Also ich finde, wenn mir ein Konzeptalbum ja über den Weg läuft, dann ist das toll. Und wenn es kein Konzeptalbum ist, dann ist es auch okay. Also ich glaube, mir würden weniger Alben aus dem Stand einfallen, wo ich auf dem Schirm hätte, okay, das ist jetzt ein Konzeptalbum und das ist das Konzept dahinter. Ich glaube, damit setze ich mich nicht so viel auseinander. Aber bei dem ist es halt sehr offensichtlich und es ist halt auch einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Album.
Ja, mir geht's an sich ähnlich. Ich glaube, wenn man, je nachdem, wie genau man da drauf schaut, gibt es enorm viele Konzeptalben. Also dann, je nachdem, wie früh man da ansetzt mit diesen Kategorien, geht das, glaube ich, auch sehr schnell. Ich glaube, dass man da oft eher aus so einer narrativen Sicht drüber spricht, dass man halt sagt, von welchem Thema handelt diese Platte, wie zieht sich dieses eine Thema durch alle Songs durch, wird entweder eine Geschichte erzählt oder handelt jeder Song von dem gleichen, also ne, das ist ja glaube ich das, wo wir am häufigsten dann vom Thema Konzeptalbum sprechen. Es muss aber ja nicht so sein, weil ich habe da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, weil vor 2 Jahren erschien ja das 2. Album von Shoko Igarashi und das ist ein instrumentales Hausalbum, was sie nur mit einem Instrument aufgenommen hat, mit einem so einem kleinen handlichen Drum-Computer-Synthesizer-Gelump. Und eigentlich ist das ja auch ein Konzeptalbum, weil sie ja gesagt hat, alles, was ich für diese Platte verwende, darf nur dieses Gerät sein. Das ist ja auch ein Konzept. Mhm. Das ist aber kein inhaltlich narratives Konzept oder so. Aber so denkt man dann ja vielleicht meistens eher in diesen Kategorien. Und da denke ich auch immer als allererstes an eins der besten Alben aller Zeiten. Das ist für mich persönlich Grant und Come for Free von The Streets. Was ja wirklich quasi eine komplette Geschichte von vom ersten bis zum letzten Song erzählt, dass das Leben einer Person, wie sie durch Beziehungen, Freundschaften geht, aber auch immer mit diesem ja titelgebenden Grant, also die 1000 Pfund, die er verloren hat, die er sich dann irgendwie bei den Sportwetten wiederholen will, die er irgendwie in einem Fernseher sucht. Er bezichtigt seinen Freundinnen des Diebstahls und so, trinkt sich ein und sonst was alles, streitet sich mit seiner Freundin, wird rausgeschmissen und so weiter und so fort. Das passiert ja alles einer Person innerhalb von wenigen Tagen, während sie diese 1000 Pfund sucht. Und das ist ja in Anführungszeichen auch nicht unbedingt wichtig für die Platte, weil sie ja musikalisch ja trotzdem wunderbar funktioniert. Aber wenn dann sowas funktioniert, inhaltlich auch oder sich das ergänzt, dann kann das auch echt was ganz Tolles sein. Und in dem Fall komme ich da immer wieder drauf zurück, dass ich es eigentlich cool finde, wenn ich dann auch in einem Song mal so ein Callback zu einem früheren habe und feststelle, ey, wo ist die Person jetzt und wie funktioniert das alles zusammen? Was ist so die Entwicklung? Weil das dann tatsächlich eher was von einem Buch hat, was ich mir anhöre oder sowas. Also das kann dann ja auch sein. Aber es gibt, glaube ich, echt viel, viel mehr Konzeptalben, auch inhaltlich, als man so meint. Also ich meine selbst sowas wie, oder wenn ich jetzt an so diese ganz offensichtlichen KünstlerInnen bei mir jetzt denke, wie Block Party oder sowas, so Weekend in the City ist eigentlich auch ein Konzeptalbum. Da jeweils vielleicht andere Perspektiven vorherrschen oder so. Oder aus anderen Rollen heraus gesungen oder geschrieben wird. Aber trotzdem geht es ja um dieses 2000er Großstadtleben, dieses desillusionierte von jungen Heranwachsenden in Großbritannien oder so, ist ja auch ein Konzeptalbum in der Art. Also es kann ja viele Gesichter haben.
Voll. Ja, es ist halt genau ist die Frage, wo man da irgendwie die Grenze dann zieht zwischen Thema und Konzept. Also zum Beispiel bei den Arctic Monkeys, das erste Album, das war ja auch ganz stark davon getrieben, dass ja. Alex Turner da im Nachtleben von Sheffield unterwegs war und da gearbeitet hat und dann im Prinzip aufgeschrieben hat, was er gesehen hat. Ne? Das kann dann auch ein Konzept sein, aber es kann natürlich einfach die biografische Phase sein, in der der Songwriter halt die Songs schreibt. Ne? Und in der Phase passiert eben das, ohne dass er dann ein Konzept im Kopf hat. Auch letztes Jahr, Julia Holter, ne? Ist das dann...
Stimmt.
Ein Konzeptalbum, weil sich das Album mit der Mutterschaft auseinandersetzt, oder ist das halt einfach nur gerade die Phase, in der sie ist? Also ich finde das eigentlich super spannend, dann darüber nachzudenken, wo man diese Linie eigentlich ziehen würde. Ich finde es halt immer cool, wenn es funktioniert, dass über mehrere Songs was erzählt wird. Also wie auch jetzt bei The Streets, was du gerade meintest, weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, da so einen Spannungsbogen auch hinzubekommen und was zu schreiben, was auch Sinn macht, wo aber trotzdem jeder einzelne Song für sich auch noch funktioniert. Das ist ja wirklich ganz hohe Kunst dann eigentlich, ne?
Ja, total. Da habe ich auch den Eindruck, dass das gar nicht so häufig passiert.
Ja.
Aber müsste man vielleicht auch nochmal ran. Aber ein Beispiel, an das ich mich noch erinnert habe, passt aber dazu, das ist Undone von The Roots. The Roots, auch früher eine meiner Lieblingsbands gewesen, machen ja leider auch schon lange nichts mehr, weil sie sich ja irgendwie von Jimmy Fallon vor den Karren haben zerren lassen. Leider. Aber Undone ist ja eigentlich fast ein relativ experimentelles Album aus ihrer Warte heraus. Das ist nämlich das Album, was sie nach ihrem späten nochmal Durchbruch, How I Got Over, gemacht haben. Das handelt ja rückwärts erzählend von einem verstorbenen Drogendealer. Also das Album handelt halt von einer Person und von ihrem Leben, aber es beginnt mit dem Tod und das Album arbeitet sich halt immer weiter nach hinten Richtung Geburt der Person und erzählt halt, was alles passiert ist. Und da finde ich es dann inhaltlich interessant, dass du ja dann an einem Punkt ankommst, in der Platte, wenn du auch auf die Texte achtest und aber weißt, was ihr passieren wird und dann aber immer denkst so, oh nee, wenn jetzt aber in diese Richtung abgebogen wird oder in diese, dann könnte es ja vielleicht noch was werden, aber du weißt ja, was passiert und in dem Fall eigentlich ein ganz netter Kniff und da ist es auf jeden Fall so, wie du gesagt hast, dass er wirklich alles aufeinander aufbaut, nur da sogar rückwärts.
Ja.
So, die nächste Frage, die wir haben, ist eine der neueren und darüber können wir auf jeden Fall können wir 3 bis 10 eigene Podcasts machen. Was sind denn die Top 3 Platten des bisherigen Jahrzehnts? Und da muss ich einmal kurz vorwegnehmen. Ja, wir haben vorhin gesagt, hey, wir sind ja schon im Jahr 2025, aber muss ich einfach mal vor Augen halten, dass dieses Jahrzehnts schon zur Hälfte rum ist und dass es sich tatsächlich lohnt, verrückt, schon mal darüber nachzudenken, was ist denn dieses Jahrzehnt alles schon passiert musikalisch? Und das ist echt eine ganze Menge und ja, wir können uns ja vielleicht mal irgendwie auf drei Platten beschränken, wenn das denn irgendwie geht. Aber was sind denn so für dich so die, wenn du jetzt mal spontan überlegen müsstest, so die 3 Platten, die für dich bisher das Jahrzehnt ausmachen?
Ich glaube, das fällt mir ganz einfach, mich auf 3 zu beschränken, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass es ein gutes Musikjahrzehnt ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann auch an mir liegt, vielleicht, dass man dann doch, je älter man wird, irgendwie anders auf neue Musik reagiert. Aber in den 10er-Jahren gibt's für mich Dutzende Platten, die irgendwie Alben des Jahrzehnts sein könnten, gefühlt. Und jetzt müsste ich schon mehr grübeln. Also was ich auf jeden Fall mit reinnehmen würde, auch wenn das für mich persönlich vielleicht nicht jetzt die absolute Nummer 1 wäre, wäre Black Country New Road, Ants From Up There. Einfach weil ich das Gefühl habe, also ich mag das Album total gerne, aber wäre für mich jetzt vielleicht nicht ganz, ganz oben, aber ich habe das Gefühl, dass das einfach die Musik extrem beeinflusst hat, die jetzt veröffentlicht wird und dass es für extrem viele Menschen, die sich für Musik interessieren,
das ist so lustig, ja,
relevant ist halt, ne? Und das kann ja auch ein Kriterium sein, warum ein Album irgendwie für ein Jahrzehnt stehen kann. Ansonsten, wenn ich jetzt noch eine persönlichere Note reinbringe, dann wäre es für mich auch persönlich Salute vom letzten Jahr, was sicherlich weniger weniger mitreißend für eine Generation ist, aber für mich persönlich einfach auch nochmal mich viel mehr so in so elektronische Musik gebracht hat letztes Jahr. Und dann nehme ich noch was ganz Großes, dann sage ich noch Future Nostalgia von Dua Lipa, weil das ist für mich das perfekte Pop-Album gewesen. Das ist für mich der perfekte, und das ist ja jetzt dann auch schon, glaube ich, 2020 rausgekommen, also ganz knapp eigentlich, aber das ist für mich die perfekte Essenz von Popmusik momentan. Und ich mag Dua Lipa unglaublich gerne. Und das Album läuft bei mir immer noch sehr, sehr viel. Deswegen wären es für mich die 3.
Ja.
Mit also, einem davon kannst du wahrscheinlich was anfangen.
Ja, da hast du natürlich meine Nummer 1 Antwort eh vorweggenommen. Ich weiß nicht, was passieren müsste, damit Ends From Up There nicht mein Album des Jahrzehnts wird. Ich würde es aber gerne herausfinden, weil das kann ja dann nur bedeuten, dass ein unglaubliches Album mir über den Weg läuft. Das ist, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da nochmal anfangen sollte. Ich meine, es gab ja auch den Podcast dazu, wo ich glaube, die Besprechung zu dieser Platte hat alleine eine halbe Stunde gedauert oder so. Die wurde auch nochmal ausgekoppelt extra, weil es so lang war und es so viel dazu zu erzählen gibt, was dieses Album mir bedeutet und was das mit mir gemacht hat und wie ich noch genau mich an jede wirklich Sekunde erinnern kann, als ich hier saß und die zum ersten Mal gehört habe, ein paar Monate vorher noch. Und ja, das macht nach wie vor ganz, ganz viele Dinge mit mir, gerade Richtung Ende, wenn dann Snow Globes und Basketball Shoes auftauchen und dass ich die auch dann nochmal habe live hören dürfen, bevor Isaac Wood ausgestiegen ist, hat mich dann im Nachhinein noch umso mehr beeindruckt. Ich würde es sowieso nur persönlich nehmen, ich glaube, das wäre tatsächlich auch nochmal ein interessantes Thema zu schauen, was ist wirklich die Musik, die gerade sehr viel Einfluss hat auf das, was auch im Pop oder im Pop-Mainstream passiert, wer da so die prägenden Figuren sind. Aber insgesamt würde ich da, wenn ich da auch noch weiter ein bisschen persönlicher bleibe, dann auch ins Jahr 2020 zurückgehen, weil Room for the Moon von Kate & V für mich so eine Platte ist, die auch, glaube ich, mein ganzes Leben überdauern wird. Da fing das Jahrzehnt schon extrem stark an, weil diese Form von abseitigen, teils bunten, teils aber dann auch wirklich schwarz-weißen, so wavigen Bubblegum City-Pop, der dann aber auch in so, ja, fast schon so leicht ja, post-punkiges Geknöte weiterwandert. Das hat für mich so viel ausgemacht in diesem Jahr. Da sind so viele unterschiedliche Sounds und Songs einfach zu finden und einfach die Art, wie sie mit Musik umgeht, finde ich total beeindruckend und einfach nur schön, dass ich mir das einfach sehr gerne anhöre. Und das ist eine Platte, die von vorne bis hinten da auch wirklich, wirklich viel Spaß macht. Und dann muss ich noch überlegen, was macht Platz 3 jetzt in dem Fall? Ich bin natürlich erstmal der Einfachheit halber alle Alben des Jahres durchgegangen, weil das ist ja am einfachsten. Dann hätten wir nochmal Black Country New Road 2021 und dann 2023 Natural Wonder Beauty Concept und 2024 das Album von Eat Girls, was ich jetzt die Tage nochmal gehört habe. Und da ist vielleicht so ein bisschen der Recency Bias dabei, aber das würde ich vielleicht dann noch mitzählen, weil ich glaube ich aktuell einfach gerade wieder so eine wirklich sehr extreme Phase von so Minimal Wave, Cold Wave Musik habe, die teilweise auch noch ein bisschen minimalistischer und pluckernder und für die ja, Mitternachtsstunde geschrieben ist, habe und gerade ganz viel so vorm Schlafen einfach nochmal eine halbe Stunde diese Art von Musik höre und das deswegen bin ich glaube ich da gerade noch mit ein bisschen verbandelt, aber ja, bis jetzt, also die ersten 5 Jahre des Jahrzehnts waren sehr, sehr dankbar, also da ging echt so viel und nicht nur bei den Alben, sondern auch bei den EPs, also das wird, glaube ich, wenn das so weitergeht, dann wird das auch ein tolles Musikjahrzehnt gewesen sein.
Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch, aber ja, lustig, da gehen wir dann mit einem Album ganz konform und bei den anderen beiden divergiert es dann doch sehr.
Ja, aber ich meine, von wie vielen Platten die rausgekommen sind und die wir gehört haben, als Leute, die ja, ja wirklich.
Aber schon stark,
hören,
oder?
Ja.
Also eins dann schon zu matchen, wenn man überlegt, wie unterschiedlich ja, wir unterwegs sind in den Genres, ist ja eigentlich schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Aber ab und zu kommen wir dann ja doch zusammen, was man dann ja auch in diesem Podcast ja gemerkt hat, auch im letzten Jahr in den Review-Folgen, was ich auch sehr, sehr ja, bereichernd fand, kann ich gar nicht anders sagen. Bewegen wir uns doch mal ein bisschen. Die nächste Frage, die haben wir auch über Instagram bekommen und die können wir verbinden mit einer anderen Frage, die wir noch übrig hatten. Und zwar hatten wir die Frage bekommen, welchen Song würden wir immer im Club spielen? Und die können wir ja kombinieren mit der Frage, die eigentlich nur aus 4 Wörtern bestand. Der Song zum Tanzen? Fragezeichen.
Mhm.
Ja, was ist es denn?
Ja, das... Oh, okay, ich glaube, das wären für mich aber tatsächlich 2 verschiedene Antworten.
Okay, dann machen wir einfach beide, das ist voll okay.
Ja, also der Song zum Tanzen für mich wäre nach wie vor My Number von den Foals.
Hm.
Aber ich würde den nie auflegen. Und zwar aus dem Grund, dass ich, das ist jetzt auch ein Hot Take, ich persönlich mag so Indie oder generell alles, was so mit Gitarre zu tun hat, mag ich im Club einfach nicht so gerne. Also ich gehe da einfach nicht gerne zu tanzen. Aber ich finde den zu Hause zum Tanzen total Geil. Also für mich ist das so der Song, wo man einfach nicht, ich zumindest nicht stehen bleiben kann. Wenn ich jetzt mir aber vorstelle, ich würde im Club auflegen, dann würde ich, glaube ich, dann doch was Elektronisches auflegen. Und das wäre für mich jetzt auch Recency Bias, Hare Rum von Lily Palmer. Das ist so richtig harter Baller-Techno, sage ich jetzt mal. Also das ist schon richtig auf die 12. Aber ich höre das so unglaublich viel in letzter Zeit und hab das noch nicht im Club gehört, aber wenn ich in den Club gehen würde und das würde spielen, würde ich mich unglaublich freuen. Und wenn ich auflegen würde, dann das, obwohl es ganz anders ist als das andere Lied.
Also den Song, zu dem ich unbedingt tanzen möchte und vor allem mal in einem Club, das war mir noch nicht vergönnt, den würde ich auch spielen. Das ist Freak Like You von Mazarima. Das ist so ein Produzentenkonglomerat, was irgendwie vor ein paar Jahren auf Royal Oak eine 12-Inch rausgebracht hat mit wirklich dem Hit unter den Hits. Das ist so ein riesengroßer, ja, so Vocal Heavy, so halb Italo House, halb House einfach, der so eine fette Gesangsmelodie hat, die so unglaublich ist und dann so eine bombastische Synth-Melodie noch dahinter. Dazu kann man eigentlich nur tanzen, 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 tanzen. Ich würde den auf jeden Fall auch auflegen und dann wahrscheinlich über den Tisch springen, um selber zu tanzen. Wenn ihr den nicht kennt, ich muss den sonst mal in die Shownotes packen. Also Freak Like You von Mazarima, das ist so ein Brett. Habe ich kennengelernt über die DJ-Kicks von Jesse Lancer. Sie hat den da draufgepackt und der kam wirklich so aus dem Nichts plötzlich da an und hat mich völlig umgeblasen. Der ist auch erst ein paar Jahre alt. Und ich würde den auf jeden Fall auch live spielen. Ich muss mal überlegen, es gab ja auch, ich habe ja auch schon ein paar Mal aufgelegt und habe mich dann, es war eher so ein bisschen diese Indie-Schiene, aber nicht unbedingt so Gitarren. Ich muss sagen, ein Song, den ich immer mal habe auflegen wollen, habe ich dann auch aufgelegt und zwar Computer Freak von Heinz Strunk. Das war nämlich ein toller, kennst du den? Das war nämlich so ein...
Ich kenne den, ja.
Ja, das war so ein toller Rausschmeißer-Moment. Ich habe mich so drauf gefreut. So als dritt- oder viertletzten Song einfach nochmal Computer Freak von Heinz Strunk aufzulegen und den in einem Club zu hören. Ich fand das so bizarr und so toll und so lustig. Und ich habe mich, glaube ich, am meisten gefreut, vielleicht auch als einziger. Die letzten 5 Leute, die da waren, standen da und haben komisch geguckt. Aber das sind doch die tollsten Momente als DJ, ehrlich gesagt.
Ja, muss ich auch mal was gönnen. Also das ist einfach so.
Man muss sich auf jeden Fall auch mal was gönnen. Aber wenn es dann so um Songs geht oder um Sachen, die gerne in einem Club stattfinden sollen, dann würde ich, habe ich dann auch aufgelegt, aber Molly Nilsson noch mal in den Raum werfen. Und zwar Songs wie Mountain Time oder sowas, die halt perfekt für den Club gedacht sind, die da aber einfach nicht passieren. Und deswegen würde ich den zum Schwelgen, Augen zu machen, Arme in die Luft und mal kurz durchseufzen, aber trotzdem tanzen, würde ich Mountain Time von Molly Nilsson auf jeden Fall wieder auflegen. Ist zum Glück schon mal passiert, aber das ist, glaube ich, was, also da darf man dann und muss man dann auch tanzen. Die Träne gibt's gratis dazu, aber selbst wenn sie nicht dabei ist, man darf sich auch einfach so dazu bewegen. Aber das wäre auf jeden Fall, den würde ich nehmen, ja.
Cool. Die Träne gratis dazu, das sind eigentlich eh die schönsten Songs im Club, oder?
Eigentlich
die
schon,
einen
ja.
auch so ein bisschen berühren, ne? Das ist dann eigentlich was Feines.
Ich habe dann auch, weil ich ja vorhin meinte, dass ich dann gerade so vorm Schlafen oder nachts jetzt nochmal auch so einiges an Musik höre, wo ich denke, eigentlich wäre die gar nicht zum Tanzen da, aber auf der anderen Seite, wenn es nur laut genug ist, ich würde da trotzdem irgendwie zu tanzen können, weil das dann teilweise so eine ganz merkwürdige Stimmung hat. Eine Musikerin, die, glaube ich, mittlerweile nicht mehr musiziert, Tropic of Cancer heißt sie, hat sie sich genannt, die hat auch so sehr so dark wavige, aber es ist vielleicht fast schon eine andere Richtung, postpunkige Musik. Die Stimme hörst du gar nicht mehr unter dem Nebel und es ist sehr repetitiv, aber trotzdem kann man dazu tanzen, wenn man möchte. Und vielleicht ist das auch die Art von Tanz, die ich dann in dem Fall so bevorzuge, wenngleich ich es auch ganz nett finde, mich mal komplett über den Tanzboden zu schmeißen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es da einige, da könnte man, glaube ich, auch eine ganze Folge zu machen, ja. Und eine Playlist dazu, ja. Ich sehe schon irgendein Feature, was wir nochmal machen müssen. Also wirklich alles, dass wir nur eine Stunde nur über Songs sprechen, zu denen man unbedingt tanzen muss, ja. Okay, die nächste Frage, die wir noch haben, ist, gibt es Situationen, die wir nicht mit Musik unterlegen, weil wir nicht wollen? Also Situationen, an denen wir einfach keine Musik hören, weil uns das nicht passt. Die Frage kommt da, glaube ich, auch so ein bisschen her, dass wir ja Menschen sind, die, glaube ich, übermäßig viel Musik hören, vielleicht mehr als die meisten. Und deshalb es wahrscheinlich wenig Situationen gibt, in denen keine Musik läuft. Aber es kann ja auch sein, dass wir sie manchmal für wahnsinnig unpassend halten. Das können ja Alltagssituationen sein, das können aber auch Situationen der Konzentration sein, wie auch immer, so dieser Klassiker beim Arbeiten oder sonst was alles. Es gibt Leute, die sagen, ich kann auf gar keinen Fall Musik hören, wenn ich arbeite. Ich kann auf gar keinen Fall Musik hören, während ich koche. Es gibt Leute, die sagen, ich kann keinen Sex haben, wenn Musik läuft oder so. Ich kann keine Fenster putzen, wenn Musik läuft oder wie auch immer. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so. Also ich unterscheide da irgendwie nicht so. Ich finde, nichtsdestotrotz versuche ich Musik meistens meine Aufmerksamkeit zu geben. Das heißt nicht, dass Musik nicht auch laufen darf, wenn zum Beispiel Leute da sind oder wenn ich irgendwas Bestimmtes mache. Aber ich habe selten das Gefühl, dass Musik wirklich stört. Deswegen wäre meine langweilige Antwort beim Schlafen, weil da würde es mich wahrscheinlich wecken. Aber ansonsten fällt mir eigentlich gar nichts ein. Wie ist es denn bei dir?
Oh, ganz kurze Anschlussfrage. Heißt das dann auch, dass du auch nicht zum Einschlafen Musik hörst?
Extrem selten. Nee, da sind es dann eher Podcasts, Hörbücher oder sonstige Sachen. Ich höre halt wirklich direkt vorher Musik, aber ich switch dann um, wenn ich sage, so jetzt geht's in den Schlummermodus und dann lasse ich mich durchs Erzählen lieber einschlafen. Wobei ich total darauf stehe, so diesen halbdösigen Halbwachzustand und da Musik zu hören, weil ich finde ich habe beobachtet, dass Musik irgendwie schneller klingt. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, wenn man super müde ist und in so einem Halbschlafzustand ist. Und ich finde, das klingt dann immer total strange, aber auch total schön. Aber das mache ich dann eher, wenn ich zum Beispiel viel zu früh wach bin oder so und eigentlich noch schlafen könnte und dann wieder wegschlummern kann, dann würde ich Musik anmachen. Also natürlich auch nur bestimmte Musik, aber nicht zum Einschlafen direkt. Da lasse ich mich dann eher durch Sprechstimmen einlullen.
Ja, witzig, weil ich höre jetzt in letzter Zeit, wenn ich nicht einschlafen kann, immer so, ich glaube, Floating Through Space heißt diese Playlist auf Spotify. Das ist dann so, als ob man in so einem Raumschiff sitzen würde. Das stelle ich mir noch vor, dann schlafe ich immer ein. Eigentlich komisch, ne, weil es vielleicht nicht so eine schöne Situation, alleine im Raumschiff zu sitzen, aber für mich anscheinend schon. Also ich glaube, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, mir fällt nichts ein, wo ich keine Musik höre, außer, wie du auch gesagt hast, beim Schlafen vielleicht noch. Mittlerweile merke ich aber, dass sich das ein bisschen ändert. Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass ich es absolut unerträglich finde, in den Supermarkt zu gehen mit Kopfhörern noch drin. Also es hätte mich früher überhaupt nicht gestört.
Ach so, und jetzt, ja, okay.
Ne, also jetzt habe ich dann immer dann das Gefühl, wenn jetzt jemand was von mir möchte oder so, dann kriege ich das ja gar nicht mit und das stresst mich dann irgendwie und dann höre ich auf. Also dann komme ich rein in das Geschäft, was ja jetzt nicht mal ein Laden ist, wo mich per se überhaupt wer ansprechen würde. Ne? Also es wäre ja absolut möglich, da jetzt Musik weiterzuhören. Habe ich früher auch gemacht, aber ich kann das irgendwie nicht mehr. Also das wären so die Situationen, wo ich sage, da kann ich ganz genau sagen, da mache ich vorher alles aus, weil ich einfach irgendwie das nicht genießen kann, dann die Musik zu hören.
Das ist super. In die Richtung habe ich gar nicht gedacht, aber so geht's mir ähnlich. Definitiv. Mhm. Klar, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, also wenn ich auch irgendwo an der Kasse dann auch stehe oder bezahle oder wenn ich irgendwie bei der Post was abhole oder irgendwie diese Dinge mache, dann natürlich auch nicht. Dann finde ich das auch schwierig. Aber in den Supermarkt gehen, das finde ich geht, das kann ich auch, weil ich auch dann nicht das Gefühl habe, da passiert jetzt gleich irgendwas Wildes oder mich spricht irgendwie jemand an oder sowas.
Ich bin Unagi, weißt du, ich bin immer.
Genau.
Ich bin immer
total
aware.
Awareness, ja.
Genau.
Ich habe halt nicht das Gefühl, dass im Supermarkt ich da irgendwie noch groß angesprochen werde oder sonst was ist, aber tatsächlich, wenn ich irgendwo, wenn ich das Gefühl habe, jemand muss vielleicht entweder gleich an mir vorbei oder muss was mit mir besprechen, dann habe ich das tatsächlich auch so. Ich könnte, aber das ist so ein bisschen abgeschwächter, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, sowieso schon aus Gründen der Total Awareness, Unagi, natürlich nicht beide Kopfhörer drin haben und da ist es manchmal sogar so, dass ich dann sage, dann höre ich auch lieber einen Podcast oder ein Hörspiel, beziehungsweise ein Hörbuch, anstatt Musik zu hören oder so, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich dann trotzdem besser auf den Hund und die Umgebung konzentrieren. Aber dass es so richtige Situationen gibt oder so, Eigentlich nicht. Beim Arbeiten ist das so eine Sache. Es kommt immer drauf an, was ich gerade sitze oder schreibe. Wenn ich jetzt natürlich gerade musiktechnisch unterwegs bin und schreibe, dann wäre es schwierig, sich was anderes anzuhören, was nichts mit dem zu tun hat, was ich gerade mache. Aber ansonsten finde ich, geht Musik immer. Es hat weniger mit einer speziellen Situation zu tun, dass ich nicht Musik hören möchte, sondern eher damit, dass ich jetzt gerade Ruhe gut finde oder dass ich gerade hören einfach Umgebung hören möchte oder draußen hören möchte oder sowas, was ich auch nachts mal ganz nett finde oder sowas. Das hat dann eher damit was zu tun, anstatt mit einer ganz speziellen Situation oder so. Beerdigung oder was auch immer.
Das wäre mir früher nie so gegangen und mittlerweile auch. Ich habe das früher nicht so wahrgenommen, dass ich mich auch abschirme, wenn ich Musik draußen höre, weil ich sowohl die Mitmenschen als auch die Umwelt dann einfach nicht so wahrnehmen kann, wie sie dann in dem Moment wirklich ist. Und das geht mir jetzt mittlerweile auch so, dass ich das auch mal schön finde, das dann so vollends wahrnehmen zu können. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur daran liegt, dass ich mich vielleicht verändert habe oder auch an den Kopfhörern, so doof das klingt, ne? Weil vor 10, 15 Jahren, da hast du ja selbst auf vollster Lautstärke, hast du ja was mitbekommen. Und jetzt, wenn ich meine Kopfhörer auf okayer Lautstärke anhabe, höre ich ja gar nichts mehr von den anderen Menschen, ne?
Ja, ist so. Ja, ist bei mir auch so. Als letzte Frage für heute, wir haben auf jeden Fall noch einige übrig, die wir dann mit in eine andere Folge nehmen können, wäre zum Beispiel, welches Album hat uns die Tür zu einem neuen Genre geöffnet? Da kann es, glaube ich, auch sehr viele Antworten geben. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Album sein, es kann ja auch nur ein Song sein. Aber also diese Schlüsseltüröffner, wie auch immer Platten man sie nennt, hast du da ein Beispiel?
Ja, da habe ich tatsächlich was. Gibt sicherlich viele, weil zumindest bei mir das oft so funktioniert hat in der Vergangenheit, dass ich wusste, es gibt Genre X, ich habe keine Ahnung und ich pick mir irgendein Album raus und wenn es mir gefällt, dann stößt das für mich halt auch dieses Tor auf. Was mir aber eigentlich als erstes in den Kopf kommt, ist Left Hand Path von Entombed. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist eine Death Metal Platte.
Ja.
Das ist so eigentlich mit, würde ich jetzt mal als Nicht-Death Metal Expertin sagen, sicherlich eine der Top 10 Death Metal Platten aller Zeiten. Und Death Metal ist ein Genre, womit ich eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Was immer ganz lustig ist, wenn man Krach hört. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen komisch für Leute, die nicht so krachige Sachen hören, dann nachzuvollziehen, warum ist jetzt der eine Krach okay und der andere Krach nicht. Ich mag bei Death Metal eigentlich das nicht so, dass das dieses so extrem gutturale hat, was so schon so Richtung, also das klingt jetzt so despektierlich, aber das geht so Richtung Klospülung irgendwie schon in diesen Vocals. Das spricht mich überhaupt nicht an und auch dieses ganze Horrormäßige, diese ganzen sehr expliziten Cover, ne, so Cannibal Corpse-mäßig, das hat mich immer extrem abgeschreckt.
Ja, verstehe.
Und ich hatte in Wien eine Bekannte, die sehr viel Death Metal gehört hat und wir haben dann auch zusammen Musik gemacht und die hat mir eben dieses Album empfohlen, Left Hand Path. Und das hat für mich dieses Genre nochmal in ganz anderes Licht gestellt. Also ich bin nach wie vor kein Riesenfan, kann ich gleich vorweg sagen, aber es hat für mich zumindest diesen Bereich von Death Metal beleuchtet, der für mich spannend ist, nämlich das, was nicht so gorig ist, sondern was eher so eine Atmosphäre hat, so irgendwie, keine Ahnung, bei minus 5 Grad nachts auf dem Friedhof stehen, so ein bisschen spooky eher und ja, sehr rudimentär in der Produktion, aber eben es kippt nicht so in dieses so Ace Ventura-mäßige, was irgendwie schon so irgendwie so lustig ist, sondern es hat halt dieses Tragende und das hat dieses Album für mich überhaupt erstmal erfahrbar gemacht, dass dieses Genre auch das kann. Das war mir bis dato einfach nicht so über den Weg gelaufen. Deswegen Entombed Left Hand Path.
Ja, finde ich, ist dann auf jeden Fall eine gute Antwort. Ich komme immer zu dem Gleichen zurück, weil es, glaube ich, so ein krasser Türöffner für sehr viel gewesen ist damals. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal erzählt habe oder ob ich es dir oder Albert erzählt habe, dass es auch 98 oder 99 dann gewesen sein muss, abends ein Musikvideo gesehen zu haben, was mich halt da reingebracht hat. Und das war das Musikvideo zu Da Funk von Daft Punk. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, mit dem anthropomorphen Hund mit seinem Gipsfuß, der nachts durch New York läuft mit seiner Krücke und dem es nur so halb gut geht und der durch so ein ja, so total diesiges, merkwürdiges, belebtes, nächtliches New York schlendert, umgeben ist von Menschen, von Musik, aber auch so ein bisschen von sehr viel Anxiety. Und diese ganze Geschichte, die dieser Hundemann da erlebt, die hat mich irgendwie so total mitgenommen, weil ja auch da das Gesprochene und überhaupt diese ganze Geschichte so sehr im Fokus ist, aber gleichzeitig diese Musik, die was sehr Repetitives hat, was sehr Wuchtiges hat, aber auch was unglaublich Cooles. Und zu dem Zeitpunkt für mich, ich meine, dann wie alt war ich dann da? 10 oder 9 oder was auch immer, was total so Geheimnisvolles und richtig Neues. Ich kannte sowas einfach in der Form nicht. Das, was ich an, in Anführungszeichen, elektronischer Musik kannte, war halt Eurodance. Und das hatte für mich, war dann eher Pop als alles andere. Und das war ein richtig krasser Türöffner, dass ich halt dann wirklich abends oder nachts gerne Musikfernsehen hab sehen wollen, um zu schauen, was es dann noch so gibt. Ich wollte Musik hören, die so klingt. Ich wollte dieses Album auf jeden Fall hören. Und das hat, glaube ich, sehr viele Weichen sehr früh gestellt, was so diese Art in Anführungszeichen von Musik angeht. Das kann man jetzt kaum auf genau diesen Sound oder nur so beschränken, aber gerade was dann elektronische Musik, Tanzmusik oder was auch immer angeht, das hat mich da schon komplett reingeholt und dadurch ja, war ich da sofort drin und total interessiert, ja.
Ja, kann ich verstehen. Also ich habe das viel, viel später gesehen, das Video. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte es zu dem Zeitpunkt gesehen, dann kann ich, also glaube ich, wäre es mir ähnlich gegangen, dass mich das, dass das auch für mich so ein Tor aufgestoßen hätte.
Das ist auch so geil, weil dann irgendwann kommt ja so, also Break würde ich es nicht nennen, aber so dieser sehr so bratzige Acid-Part dann noch so am Ende, ne? Und dann geht es irgendwie noch so weiter und stampft weiter vor sich hin. Und dann kommt diese Melodie einfach wieder dazu, die immer wiederholt wird, zusätzlich zu dieser Geschichte. Das ist einfach so toll. Und ja, ja, hat deswegen auf jeden Fall den Platz bei mir verdient. Ich finde das auch immer noch ein tolles Album.
Absolut, ja.
Ist sehr, sehr cool. Und das hat da schon viel, viel ausgelöst und viel gemacht. Und bevor wir hier ins ewige Reden kommen, machen wir hier nochmal einen Break und haben immer noch genug Fragen übrig für eine andere Folge, für weitere Feature-Folgen zum Reinkommen in dieses Podcast, ja. Hat mir das großen Spaß gemacht, Melanie. Vielen Dank.
Danke, ja, mir auch. Danke dir.
So, wir haben uns jetzt ein bisschen warm geredet und hören uns dann in 2 Wochen wieder. Am 21. Februar sind wir dann wieder da, hier bei Track 17 mit der nächsten Review-Folge. Die wievielte das ist, weiß ich gerade nicht. Das muss ich aber nachschauen, ehrlich gesagt. Was wäre deine Vermutung? Wo stehen wir gerade?
Moment, was hast du gesagt? 9. Jahr, ha?
Ja, aber es ist ein bisschen tricky, weil ich sag's einfach, es wird die 63. Ja. Review-Folge sein.
Okay.
Insgesamt, es gab ja auch mal Pause zwischendurch und dann auch eine Zeit lang Features und Pause und wie auch immer. Aber ja, es wird dann Ausgabe 63 sein und da werden wir dann unter anderem über das neue Squid-Album sprechen. Da freue ich mich sehr drauf und auch über das, was du dann mitbringst. Das werdet ihr dann rechtzeitig mitbekommen. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön an Melanie und dann bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.